Geschichte eines Kindes von Anna Kim. Es liest Andrea Schunk. Im Jänner 2013, kurz nachdem Barack Obamas zweite Amtsperiode begonnen hatte, reiste ich in den mittleren Westen der USA nach Wisconsin. Ich war vom St. Julian College eingeladen worden, das Sommersemester als Writer in Residence in Green Bay zu verbringen. Untergebracht war ich in der Gästewohnung der Universität, die sich im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes befand, in einem Betonquader aus den 70er Jahren. Die Einrichtung stammte aus den 80ern, die Klimaanlage aus den 90ern. Seit den Nullerjahren konnte man die Fenster nicht mehr öffnen. Sie aus den Angeln zu heben oder gewaltsam herauszureißen, waren die einzigen Optionen, um der Luft zu entgehen, die unaufhörlich durch das Gitter geblasen wurde, gemeinsam mit Staub, Rost und fein zerfallenen Rattenexkrementen. Manchmal hörte sich das Rauschen der Klimaanlage an wie Autolärm, selten wie das Tosen von Wellen. Meistens fraß sich der monotone Gesang in meinen Gehörgang, attackierte von dort aus mein Gehirn. Nur im Badezimmer war es leise. Ausgerechnet hier hatte die Belüftung ihren Geist aufgegeben. Nach einem Monat beschloss ich, dem Hinweis einer mir wohlgesinnten Kollegin folgend, eine gewisse G. Trotman aufzusuchen, die angeblich Zimmer vermietete, ausschließlich wochenweise. Seit Tagen schneite es ohne Unterlass. Der Schnee fiel unermüdlich, unerbittlich, überdeckte das von Menschenhand Erbaute, löschte es aus. Die breiten Straßen waren verlassen. Die sporadische Anwesenheit von Leben schien unbeabsichtigt, einmal nur brummte ein Schneepflug an mir vorbei. Ich war zu Fuß unterwegs. Ich hatte mich nicht dazu durchringen können, ein Auto zu mieten. Da sämtliche Markierungen von einem dichten Weiß geschluckt worden waren, konnte ich es mir aussuchen, wo ich mich bewegen wollte, ob auf der Fahrbahn oder auf dem Gehsteig. Ich setzte meine Fußspuren stets auf unberührte Flächen. Neben den vom Himmel schwebenden, gleitenden und rieselnden Flocken waren meine Stapfen und Atmen die einzig vernehmbaren Geräusche. Keine Menschen, keine Tiere, keine Autos, nicht einmal der Wind regte sich. Mir kamen die Worte Bachelards in den Sinn: Von allen Jahreszeiten ist der Winter die älteste. Ich wandelte sie ab in: Von allen Jahreszeiten ist der Winter die jüngste. Sie bringt Kindheit in Erinnerung, setzt alles auf Anfang. Ich brauchte lange, um G. Trotmans Haus zu finden. Unter den zweistöckigen Betonbauten mit flachen Dächern und großer Einfahrt, denen die Holzhäuser, Farmhäuser in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten weichen müssen, man hatte die Family Homes eigens für die aus dem Krieg heimgekehrten Veteranen gebaut, stach es zwar heraus mit seiner hellblau getünchten Holzverkleidung, dem Wintergarten, der einst eine Veranda gewesen war, und dem Mansardenzimmer, das auf dem Dach thronte wie eine Krone. Die Hausnummer aber versteckte sich hinter einem Ahorn, weshalb ich die Woodlawn Avenue mehrere Male auf- und abschreiten musste, um sicherzugehen, dass ich den Pfad, der zum Haus führte, auch mit gutem Grund betrat. Ich fühlte mich beobachtet, glaubte, obwohl ich niemanden dabei ertappte, überwacht zu werden. Zudem war das Grundstück der Trotmans das einzige, das umfriedet war. Ein Jägerzaun und ein Schild zeigten dessen Grenzen an: No Trespassing. Ich hatte mich verspätet. Als ich an der Tür klingelte, verfluchte ich den Schnee, jegliche winterliche Romantik war verflogen. Ich dachte, Sie kommen nicht mehr, sagte G. Trotman statt einer Begrüßung und mir die Hand reichend: I'm Joan. Ihr You fühlte sich an wie ein Sie. »Ich auch«, brummte ich und stellte mich mit Franziska vor. »Can I call you Fran?« Sie sah mich fragend an. Ich nickte und spähte an ihr vorbei ins Wohnzimmer, wo es nach Butter, Vanille und Zimt duftete. »Sie sind also die Autorin aus Österreich«, sagte Joan. Wieder nickte. noch immer spähte ich. Sie grinste. Dann kommen Sie mal rein. Coffeecake nannte sich das himmlisch duftende Gebäck, und es kam mit so vielen Tassen heißem Kaffee, wie ich trinken konnte. Nach der ersten fühlte ich meine Hände wieder, nach der zweiten meine Füße, auf die Zehen musste ich noch warten. Am Ende der dritten Tasse einigten wir uns darauf, dass ich noch am selben Tag einziehen würde. Joan versprach, mich hin und her zu chauffieren. Ich unterschrieb den Mietvertrag, ohne das Zimmer gesehen, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Es reichte mir zu wissen, dass es im Kuckucksnest wohltuend still war. Die Stille war, wie ich bald nach meinem Einzug merkte, das Gestaltungsprinzip des Hauses. Nichts durfte laut, gar schrill sein, nichts hervortreten. Das Radio in der Küche stand, schwieg unter der Woche, nur am Wochenende war es ihm erlaubt, zu sprechen. Das Gerät war so alt wie ich, funktionierte trotz allem einwandfrei, wenn man davon absah, dass die Musik gedämpft klang. Dem Plattenspieler im Wohnzimmer fehlte die Nadel und dem Kassettendeck die Kassette. Joan glaubte, sie weggeworfen zu haben, konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. Die einzigen Geräusche, die im Haus zu hören waren, kamen von draußen. Das Zwitschern der Vögel, die in den Bäumen und Büschen im Garten lebten, das Brummen von Motoren, das aufgeregte Plaudern der Nachbarn, besonders Ada Birkins unermüdlicher Sopran, bohrte sich in die Stille.